wie gut, dass wir Gottes Wort haben. Das ist doch schon mal ganz gut. Und weil er so gut ist, lese ich euch jetzt daraus etwas vor. Und zwar aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Und gleich noch ein Wort zu dem gleichen Thema. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels, bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Lass uns beten. Gott, unser Vater, wir danken dir für dein wunderbares Wort, für dieses Wort, das Geist und Leben ist, dieses Wort, das Freiheit schafft, dieses Wort, das Kraft besitzt. Herr, auch heute Morgen, an vielen Orten wird dein Wort verkündigt. Wir denken an die Brüder und Schwestern, die dein Wort bezeugen in Ländern, in denen Verfolgung herrscht. Denk an unseren Bruder Agedo in Äthiopien, der auch dein Wort verkündigt. Denk an viele, viele, viele Stellen und Plätze, auch in dieser Stadt Leer. Herr, wir danken dir, dass dein Wort noch läuft und Frucht bringt. Und das wird so sein bis zu dem herrlichen Augenblick, von dem wir gelesen haben. Hab Dank. Amen. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Ich weiß, als ich Kind war, habe ich immer gerne Geheimnisse gehört. Dann wurde das Geheimnis weitergesagt. Und dann war es kein Geheimnis mehr am Ende, nicht? Ja. Aber hier ist ein großartiges Geheimnis, das sich lohnt, weiter zu sagen. Und wir wollen es heute Morgen tun. Wir werden nicht alle entschlafen. Ich habe heute Morgen in den Losungen gelesen, was mir aufhielt. Ich meine, ich wusste es, dass es da steht, aber da stand neben dem Datum das Wort Ewigkeitssonntag. Früher hieß es Totensonntag. Klang nicht so schön und deswegen hat man es umbenannt in Ewigkeitssonntag. Meine lieben Geschwister, ja, der alte Gottesmann Mose betet: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Nun, im Neuen Testament ist ja nicht mehr so von Sterben die Rede, wenn es sich um Gottes Kinder handelt, sondern da heißt es dann entschlafen oder abscheiden. Aber es geht doch darum, dass dieser Leib getrennt wird von Geist und Seele und begraben wird. Das ist der Gang der Dinge. Von Erde bist du genommen, zur Erde sollst du werden. Und jetzt steht hier, wir werden nicht alle entschlafen. Was ist denn das? Gibt es denn auch eine andere Möglichkeit, in den Himmel zu kommen? Ja, gibt es. Ich habe es auch vorgelesen aus 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 17. Da wird es uns ganz genau erklärt. Es wird einen Augenblick geben, da werden die Toten in Christus, also die im Herrn Jesus entschlafen sind, die Gläubigen, die Heiligen Gottes, werden auferstehen und werden einen neuen Leib bekommen. Aber dann sind ja noch welche da. Ich denke jetzt mal so, wenn der Herr Jesus jetzt diesen Augenblick sein ließe, dann wären wir ja noch da, nicht? Was wird denn mit uns? Was wird denn mit denen? Müssen wir denn auch alle erst noch sterben? Und Nee. Da gibt es eine wunderbare Verheißung. Die übrigen, die Lebenden, wenn der Herr kommt, die übrig bleiben, werden verwandelt. In einem ganz kurzen Augenblick, undenkbar kurze Zeit. Wupp. Und wir haben nicht mehr diesen Leib. Freu dich, deine Zähne sind in Ordnung, dein alles tipptopp stimmt. Wir haben einen neuen Leib, einen geistlichen Leib. Einen unverweslichen, haben wir gehört, Leib. Ein Leib, der nicht mehr alt wird. Ein Leib, der nicht mehr krank wird. Ein Leib, der nicht mehr gebunden ist an Raum und Zeit. Da heißt es, die Jünger waren nach der Auferstehung des Herrn Jesus bange, hatten Angst. Die haben sich in einem Raum eingeschlossen, weil sie sich fürchteten. Und dann heißt es, da stand Jesus in der Mitte und sprach, Shalom, oder Friede sei mit euch. Wie ist er denn da reingekommen? Du sagst, durch verschlossene Türen. Ja, weiß ich nicht, vielleicht auch durch die Wände oder durch die Fenster oder ich weiß es nicht. Materie, ob aus Glas oder Holz oder Stein, spielt für den neuen, den Auferstehungsleib, keine Rolle. Und das, was der Herr Jesus damals trug, nach seiner Auferstehung, war nicht mehr der Leib, den die Jünger vorher angefasst hatten und ja, mit ihm gegessen und getrunken, mit ihm gewandert sind, Herrlichkeit Gottes erlebt haben. Das war nicht mehr der Leib, sondern es war der Auferstehungsleib. Deswegen erkennen sie ihn nicht. Die Emmaus-Jünger erkannten ihn nicht. Es ist an sich unvorstellbar, nicht, wenn man sich das so überlegt. Jahrelang waren sie mit ihm zusammen gewesen und jetzt kennen sie ihn nicht. Geschwister, das kommt daher, dass der Jesus den Auferstehungsleib trug. Unvorstellbar herrlich. Und diesen Leib werden auch wir bekommen. Er ist der Erstling, so heißt es in 1. Korinther 15, der Erste, der diesen neuen Leib bekommen hat, diesen verwandelten, diesen Auferstehungsleib. Und dann die Sein sind bei seiner Ankunft. Das werden wir sein. Und ich bin fest überzeugt, dass der Jesus bald kommt. Ich kann euch das jetzt nicht im Einzelnen darstellen, da brauchte man eigentlich mehrere Stunden zu, um das ein bisschen zu begründen, aber ich glaube es. Meine Brüder und Schwestern, und die Botschaft von der Wiederkunft des Herrn Jesus, die Botschaft von der Entrückung der Gemeinde, oder man kann sagen des Leibes Christi, denn die sind es, die entrückt werden, bringt nicht nur eine große Freude hervor, sondern ist ein großer Segen für uns. In diesem Text in 1. Thessalonicher 4, aus dem ich gelesen habe, da heißt es am Ende, ich habe es nicht mitgelesen, dort heißt es, so ermuntert euch nun untereinander mit diesen Worten. Ermuntert, sprecht euch zu, tröstet euch, helft euch, ermahnt euch, segnet euch mit diesen Worten, Jesus kommt wieder. Ich denke an unsere Geschwister in Aleppo, Die Stadt, die so schrecklich bombardiert wird, habt ihr gelesen, ne? Die sitzen da im Keller irgendwo und haben eine Gewissheit. Bald sind wir durch. Vielleicht holt er uns aus diesem Keller raus, in dem wir sitzen. Schön, ne? Wenn die ganze Welt schreit und weint und sagt, oh weia, dann können wir unsere Häupter emporheben und sagen, unsere Erlösung naht. Unser Erlöser naht. Wir werden bei dem Herrn sein. Das ist gut. Diese Botschaft hat natürlich auch noch eine Seite, die wir auch hören sollen. Was machen wir mit der Zeit dazwischen? Wenn er, sagen wir, bis heute Abend noch nicht gekommen sein wird, was machen wir mit der Botschaft, ja, er kommt wieder, was machen, wie gehen wir damit um? Abwarten und Tee trinken, sagen wir aus Friesen, nicht? Nee. Gottes Wort sagt uns ganz deutlich, seid Knechten gleich, die auf ihren Herrn warten, in Treue und Demut und Freudigkeit. Der Herr kommt, aber bis dahin, ich muss euch eine Geschichte erzählen. Die habe ich mal gelesen am Bodensee, da gibt es wunderbare Parks, besonders an der Nordseite, an der bayerischen Seite, herrliche Parks. Und da war ein Park, ein Bruder, ein Evangelist. Die Evangelisten, das sind eine besondere Sorte von Christen. Die können alle Leute ansprechen, die können das so. Der Evangelist geht spazieren, sieht da einen Park, das Tor steht offen, schmiedeeiserne Gittertür, die waren offen. Er geht in den Park, aber war gerade noch ein paar Schritte gegangen, da kommt ihm ein Herr in grüner Kleidung entgegen, der Gärtner. Ne? Ja. Dieser Park ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Ich möchte Sie bitten, den Park zu verlassen. Der Bruder Evangelist freut sich ja. Die freuen sich immer, wenn sie angesprochen werden. So, Sie sind der Gärtner hier. Ja. Wem gehört dieser schöne, herrliche Park? Ja, das ist so ein reicher Typ aus Amerika. Millionär, Milliardär, ich weiß nicht. Ganz reich. Dem gehört er, der hat sich den hier anlegen lassen. Und da sagt unser Bruder Evangelist, ja, dann kommt er sicher häufiger und guckt sich das hier an und geht hier spazieren. Nee, der war schon viele Jahre nicht mehr da. Und ist nie hier blicken lassen. Oh, sagt der Evangelist, dafür sieht das hier aber sehr schön aus, alles gepflegt, die Rasen kurz geschnitten, die Wege gehakt, alles tipptopp. Kein Zugang für Öffentlichkeit, also keine Zigarettenkippen da irgendwo im Gebüsch, alles prima. Ja, sagt der Gärtner, wissen Sie, als der Eigentümer einige Jahre nicht erschienen war, da habe ich gedacht, der kommt eh nicht und habe das locker angehen lassen. Und da sind die Hecken sind mir zu überwachsen und der Rasen war nicht mehr in gutem Zustand und die Wege waren kaputt. Aber dann habe ich mir gedacht, so lange bist du treu gewesen, hast das alles ganz schön hier in Ordnung gehalten, wofür er ja auch bezahlt kriegte, ne? Stell dir vor, sagt er, wenn der Chef jetzt plötzlich eines Tages kommt, könnte er jeden Tag kommen. Der hat es ja nicht nötig, sich beim Gärtner anzumelden, wenn er gucken kommen will, ne? Und dann kommt er und dann ist das hier nicht in Ordnung. Wie schrecklich. Sagt er, und dann habe ich meine Ärmel hochgekrempelt und habe fast Tag und Nacht gearbeitet, bis der Garten wieder, der Park wieder in einem guten Zustand war. Und jetzt kann er kommen. Meine Brüder und Schwestern, so ist das mit unserem Leben. Ne? Wir verstehen das Gleichnis, hier ist ja eine Gleichnisgeschichte, wir verstehen das schon gut. Wenn der Herr Jesus kommt, soll unser Leben in Ordnung sein. Unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen, zu unseren Nachbarn, zu unseren Arbeitskollegen, Klassenkameraden, hier Schülerinnen und Schüler, in Ordnung zu unseren Eltern, zu unseren Kindern. Dass da nichts zwischen uns steht, dass da keine Schuld irgendwo noch lastet auf unserem Leben. Der Herr Jesus kommt. Lass uns unser Leben in Ordnung bringen. Ich habe hier einen wunderschönen Liedervers, der steht übrigens auch in eurem Predigtzettel. Es wird nicht lang mehr währen, also dauern. Halt noch ein wenig aus. Es wird nicht lang mehr währen, dann kommen wir nach Haus. Da wird man ewig ruhen, wenn wir mit allen Frommen daheim zum Vater kommen. Wie wohl wird's tun. Heute Morgen soll es hier um Entrückung gehen. Ich möchte euch nicht ausführlich erzählen, was die Bibel über Entrückung sagt. Ich möchte euch heute Morgen aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament so Vorbilder zeigen. Der Geist Gottes hat in der Bibel doch uns Dinge erklärt, bevor sie passiert sind. Zum Beispiel den Kreuzestod des Herrn Jesus. In der Jesaja 53, der Psalm 22 liest, da ist das alles erklärt. Da steht das alles, warum und wie. Und so auch die Entrückung ist auch erklärt. Und zwar an Personen, die entrückt werden oder entrückt wurden. Die erste Person gleich am Anfang der Bibel, im fünften Kapitel der Bibel, 1. Mose 5, heißt es, Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Das wird erklärt im Hebräerbrief, im Kapitel 11, Vers 5. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, seht ihr, da habt ihr das Wort, dass er die Toten nicht sah und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hatte er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Ach, was wäre das nicht? Stell dir mal vor, da käme morgen mit der Post ein Brief und da steht drauf, der Herr sagt, dass du mir wohlgefallen hast. Hans-Peter, du, ich glaube, ich würde vor Freude heulen. Kriegt den Brief nicht. Da ist noch manches, was noch besser muss. Aber am Ende wollen wir doch wenigstens hoffen, dass es dann nachher so ist. Der ist ja noch eine Arbeit bei uns. Aber der Henoch hat das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen hat. Der Name Henoch bedeutet Darbringung, so wie man ein Opfer darbringt. Ich ermahne euch nun durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als lebendige, heilige, Gott wohlgefällige Opfer darzubringen. Man könnte sagen, ein echter Henoch zu sein. Das ist das Erste. Unsere Leiber, unser Leben, Leiber, da gehören meine Hände dazu, meine Füße, da gehört mein Mund dazu, Ohren, Augen, alles hingegeben an Gott. Das war der Name Henoch. Und der Lebenswandel des Henoch macht diesem Namen alle Ehre. Henoch wandelte mit Gott. Kann man auch anders wandeln? Frag mich nicht. Ich weiß genug Zeiten und Wege, die ich gegangen bin. Wie das Hähnchen klein ging allein in die weite Welt hinein. Ne? Ja. Aber Henoch wandelte mit Gott. Und das Dritte, was von ihm gesagt wird, Henoch glaubte. Drei Aussagen. Hingegeben an Gott, wandeln mit Gott und glauben. Entrückte Leute, die entrückt werden sollen und wollen, müssen Gott hingegeben sein. Müssen mit Gott wandeln und müssen glauben. Und sagst du, siehst du, jetzt kommst du doch schon wieder mit der Drohung heraus. Was, wenn ich nicht so ganz Gott hingegeben bin? Was, wenn ich falsch denke? Du, da denkst du falsch. Hier steht nicht, dass der Henoch sich die Entrückung verdient hat, dadurch, dass er Gott hingegeben war, mit Gott wandelte und glaubte. Verdienen kann man sich das sowieso nicht. Diese Eigenheiten, Eigenschaften des Henoch waren Kennzeichen. Menschen, die dem Herrn nachfolgen, die ihn lieben, sind so eine Leute, die ihr Leben dem Herrn hingeben. Sind so eine Leute, die mit Gott wandeln. Sind so eine Leute, die im Glauben wandeln. Das sind Zeichen, Indizien, Indikatoren. Daran kannst du es erkennen. Jemand mit Gott wandelt. Da ist etwas passiert. Da hat der Herr Jesus die Herrschaft in diesem Leben angetreten. Merkt ihr, das ist ganz was anderes als wenn wir jetzt den Schluss ziehen, also muss ich mich anstrengen, dass ich so und so und so, damit ich entrückt werde. Nein, sondern weil der Herr uns als seine Kinder angenommen hat, weil er uns gereinigt und geheiligt hat und schon unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Deswegen wandeln wir mit Gott und deswegen sind wir treu. Aber da können wir sehen, entrückt werden Menschen, die ihren Glauben ausleben. Das ist, was wir an Henoch lernen können. So wie Henoch, das sind sie. Sagst, da fehlt bei mir ja noch eine ganze Menge. Du, ich will dir sagen, wenn da noch eine ganze Menge fehlt, das ist nicht so gut. Da gibt es aber einen wunderbaren Weg. In den Sendschreiben sagt der Herr Jesus, dass einer der sieben Gemeinden so tue Buße. Tue Buße. Ephesus. Tue Buße. Tue die ersten Werke. Gib dich dem Herrn neu hin. Denn wenn wir dem Herrn nicht hingegeben sind, wenn wir nicht im Glauben wandeln, wenn wir nicht mit Gott wandeln, dann stimmt bei uns etwas nicht. Christenmenschen, der Herr möchte eine frohe, fröhliche und dankbare Schar haben, die mit ihm gehen und seinen Namen preisen und proklamieren. Wir müssen mehr Zeit haben, aber ich möchte euch eigentlich noch gerne zwei Personen vorstellen. Die eine, das ist Elia. Ihr wisst ja, Elia wurde ja auch entrückt. Ne? Ja, herrliche Geschichte. Da war sein Schüler Elisa bei ihm. Und das war eine ganz eigenartige Situation. Ich glaube, der Elisa hat das überhaupt nicht kapiert, was das nun sollte. Elia sagt, du, geh, lass mich alleine. Der Herr hat mich nach Gilgal geschickt. Dabei wusste Elisa durch den Heiligen Geist, dass der Herr an dem Tage Elia von ihm nehmen würde. Das wusste er. Das hatte der Geist Gottes ihm gesagt. Und der Elisa sagte, kommt gar nicht in Frage, wo Elia ist, da gehöre ich auch hin. Er ist mein Lehrer, mein Chef, mein Herr. Er war Schüler da nicht, so famulus, sagte man früher dazu. Sie gingen also nach Gilgal. Macht, da war nichts, da machten sie nicht viel. Da war nicht irgendwie eine große Aktion in Gang, sondern die waren in Gilgal angekommen. Da sagt der Elia zu Elisa, du Elisa, lass mich, der Herr hat mich nach Bethel geschickt. Wenn ihr mal auf die Landkarte guckt, das sind nicht so furchtbar weite Wege. Die Orte liegen alle ziemlich in der Nähe zusammen. Er also nach Bethel und Elisa, der lässt sie nicht abschütteln, der geht mit. Und von Bethel noch weiter. Sie gehen nach Jericho. Und schließlich sagt der Elia, lass mich. Der Herr hat mich an den Jordan geschickt. Vier Orte. Und ich möchte jetzt noch etwas zu euch sagen über die vier Orte. Vier Orte, die Elia aufsucht, zu denen auch der Elisa folgt. Und diese vier Orte zeigen uns etwas und geben uns eine Antwort auf die Frage, wer wird eigentlich entrückt? Was sind das für Leute? Bei Henoch haben wir etwas davon gesehen und jetzt bei Elia. Der erste Ort heißt Gilgal. Bibelkenner unter uns wissen, was Gilgal bedeutet. Das vergisst man überhaupt nicht wieder. Abwälzung. Gilgal, Abwälzung. Da wurde damals die Schmach Ägyptens, all das Sündige, was sie aus Ägypten so mit, war ein heidnisches Land mit viel Götzen, viel Okkultismus und so weiter. Das wurde in Gilgal abgewälzt, zurückgelassen und sie konnten als neues Volk, als Volk des lebendigen Gottes in das gelobte Land einziehen. Gilgal, Abwälzung. Geschwister, auch wir haben eine Abwälzung erlebt. Alle meine Sünden hast dein Blut hinweggetan, abgewälzt. Und wer diese Abwälzung nicht erlebt hat, ich traf mal einen jungen Mann, ja ganz eifriger, ja, Christ, wie man so sagt, überall aktiv dabei, in der Chor, sank er mit, und weiß ich, wo er überall dabei war. Kann ich Sie mal sprechen? Ja. Ich hatte gebetet und der Herr hat mir schon so einiges gezeigt. Deswegen habe ich ihn gefragt, als wir dann zusammensaßen. Gar nicht gefragt, was hast du denn auf dem Herzen? Ich habe ihn gefragt, erzähl mal von deiner Bekehrung. Ja, sagt er, ich war erst in der Spartakusjugend, das war so eine kommunistische Jugend in den 60er, 70er Jahren, aber das war das Letzte. Da war ich in der katholischen Jugend, da war der Hund verfroren. Dann habe ich diese Leute kennengelernt und habe gesagt, das sind dufte Typen, da mache ich mit. Ich sage, und deine Sünden? Wie, sagt er? Habe ich ihm das erklärt, dass er zwar bei duften Typen mitmachen kann, wie er sich auszudrücken pflegte. Aber dass er kein Christ ist, dass er verloren ist für Zeit und Ewigkeit, wenn die Frage der Sünde nicht geklärt ist. Gilgal, Sünde muss weg, Abwälzung. Da müssen wir zum Heiland kommen, mit unseren Sünden. Er reinigt uns durch sein kostbares Blut, das er vergossen hat. Von allen unseren Sünden. Gut? Wenn hier jemand ist, der sagt, ja, also die Sache mit meinen Sünden, das war mir noch nie so wichtig und das ist mir eigentlich auch ein bisschen neu, dass das so wichtig ist. Du, bekehr dich, du bist nicht dabei. Wer Gilgal nicht erlebt hat, ist nicht dabei. Wir waren an der Versammlung, da habe ich gefragt, ist hier jemand, der noch kein Christ ist? Es stand eine sehr feine Dame, hinten saß sie, stand auf, setzte sich wieder hin. Ich bin nachher zu ihr hingegangen, habe gesagt, Sie sind vorhin aufgestanden. Ja, sagt sie, ich habe immer gedacht, dass ich Christ bin, aber wenn ich das so höre, dann denke ich, nee, da fehlt es noch. Und es fehlte wirklich noch. Geschwister, ohne das Thema unsere Sünde, meine Schuld vor Gott, geklärt zu haben, kann ich nicht Christ sein. Kann ich noch so aktiv sein und alles so dufte finden und so lieb und nett. Ist nicht. Dieser Mann hat sich dann bekehrt, um das auch damit ihr getrost seid. Der zweite Ort heißt Bethel. Bethel, das wissen wir auch. Bethel heißt Haus Gottes. Was ist das Haus Gottes im Neuen Testament? Wisst ihr das? Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist das Haus Gottes. Wenn die Gilgal passiert ist, wenn die Sünde abgewaschen ist, abgewälzt ist, dann gehören wir in die Gemeinde der Heiligen. Ich sage nicht diese Gemeinde und nicht die Gemeinde, es gibt hier nur eine Gemeinde. Aber da gehören wir dazu. Und nicht nur theoretisch, sondern praktisch. Ich bin so dankbar, dass ich eine Gemeinde habe und dazugehören darf. Aber wenn es diese Gemeinde nicht gäbe, dann wäre es eine andere Gemeinde. Es gibt nur eine Gemeinde. In Wirklichkeit, wir gehören alle eins. Wir sind alle eins. auch wenn wir aus unterschiedlichen Liederbüchern singen. Das ist das Zweite. Bete. Das Dritte, das ist Jericho. Jericho heißt auf Deutsch Duftort. Wisst ihr, Jericho liegt da ungefähr 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ne? Da unten in dieser Senke ist tropisches Klima und da wachsen Balsamsträucher unter anderem. Da wachsen auch Apfelsinen und all die Obstsorten. Und wenn du da hinkommst, heute noch, dann duftet das wunderbar. Duftort. Was sagt denn das nun wieder? Unser Leben soll ein duftender Wohlgeruch für Gott sein. Und für die Menschen um uns her. Wisst ihr, ich glaube, in Südamerika sind die zu Hause. Da gibt es eine Sorte Käfer, die nennt man Stinkekäfer. Sobald sie in Stress geraten, und die geraten häufiger, leider häufig in Stress, dann schwitzen sie so eine stinkige Salbe aus irgendwas und dann stinkt das da, ganze Gegend stinkt. Manchmal denke ich, so kann ich auch manchmal sein, wenn ich so stinkig bin. Ne? Das ist aber nicht meine Berufung. Menschen, die Gilgal kennen, Menschen, die Bethel kennen, sind ein Duft, ein Wohlgeruch. Für die Menschen, für Gott und die Menschen um uns her. Dass sie sich wohlfühlen bei uns. Nicht wie so ein... Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Will ich euch noch eine Geschichte erzählen. Das ist jetzt auch schon, denke mal, so 40 Jahre, 35 Jahre her. Da gab es hier noch ein, mehrere sogar, echtes Gardinenfachgeschäft. Sehr nobles Geschäft. Und ich brauchte für ein Fenster Quadratmeter Stoff. War ein kleines Fenster und wollte nur, dass es dicht war. Bin da hin, Elfried und ich sind da in den Laden gegangen und haben uns dann Stoffe angeguckt und dann habe ich was ausgesucht. Dann kam eine junge, ganz junge Verkäuferin. In der haben wir gehört, dass die noch Praktikantin war. Die kannte das noch gar nicht. Die konnte auch noch nicht mal den Stoff abschneiden. Da muss man so einen Faden ziehen und so. Das wusste die alles noch nicht. Musste sie alles noch lernen. Die kam zu uns und sagte, den Stoff haben Sie ausgesucht. Sagen Sie, was haben Sie eigentlich für einen Geschmack? Nur ihr müsst wissen, ich hatte vorher mal Kunst studiert. Nicht? Also... Das hat mich so gepiekt. Ich habe die so eiskalt ablaufen lassen. Ich habe nur machen Sie mal, was Ihnen gesagt wird und so. Ne? War nicht lieb. Stinkekäfer, Stichwort. Ne? Da kommt die Elfriede so ganz nah zu mir. Da komm mal mit. Dann gingen wir da hinten, wo die Tapeten waren. Und ich dachte, ach du liebe Zeit, jetzt wird auch tapeziert bei uns. Aber nein, das war es nicht. Sie wollte mir nur eine Frage stellen. Sag mal, wenn wir am Samstag dieser Frau in der Fußgängerzone eine Einladung in unsere Gemeinde geben, wird die dann wohl kommen? Wie er mich so geschämt. Wir haben uns da hingestellt und ich habe Buße getan und habe gebetet, habe Gott gesagt, das war alles andere. Ja, wird die wohl kommen? Wird die so einer Einladung von so einem Stinkekäfer wohl folgen? Oder wird sie sagen, dieses Arrogante? Ich sage nicht, was er noch gesagt hätte. Meine Brüder und Schwestern, dass wir ein Wohlgeruch sind. Ich war hinterher extrem lieb zu der. Also die konnte machen, was sie wollte. War alles gut. Ne? Ja, Jericho. Habt ihr es noch? Gilgal, Bethel, Jericho und der vierte Ort ist der Jordan. Der Jordan ist in der Bibel ein Symbol für das Sterben. Geschwister, mit Christus gekreuzigt. Jordan. Menschen, die entrückt werden, sind Leute, die auch die Jordan-Erfahrung haben und machen und kennen. Da haben wir vier Bilder, vier Hinweise. So sind Leute, die entrückt werden. Und wer noch nicht mit seinen Sünden klar ist, der ist leider nicht dabei. In eurem Predigtblatt nimmt es mit und studiert es. Da steht auch noch von Philippus, das ist genauso schön. Der Philippus wird entrückt und dann, ja, wo kommt er hin? Er kommt nach Aschdod. Wisst ihr, was Aschdod auf Deutsch heißt? Komischer Name. Liebesfeuer. Feuer der Liebe, das ist Aschdod. Das ist der erste Ort, wo er hinkommt nach seiner Entrückung. Und das ist jetzt ein anderer Hinweis. Geschwister, dass wir doch brennen vor Liebe zu unserem Heiland. Lasst eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu, singt der alte Zinzendorf. Dass wir ihn lieben, Aschdod. Und von Aschdod kommt er, heißt es, man fand ihn zu Aschdod und er zog hindurch und verkündigte das Evangelium. Wisst ihr, wenn wir nicht ergriffen sind von dem Liebesfeuer, dann sollen wir lieber den Mund halten, das Evangelium zu verkündigen. Christen denken manchmal so, das Höchste, was es gibt an Berufung, ist zu missionieren. Stimmt nicht. Das Höchste, was wir haben an Berufung, ist, Gott zu lieben. Und aus der Liebe zu Gott heraus geschieht dann alles Mögliche. Dann sind wir nachher auch keine Stinkekäfer. Dann sind wir nachher auch keine unleidlichen Menschen. Dann können wir auch glaubhaft das Evangelium weitersagen. Bis er nach Caesarea kommt. Caesarea war ja eigentlich eine sehr heidnische Stadt, also muss man sagen, war für den römischen Kaiser gebaut worden. Aber das, glaube ich, ist hier nicht gemeint. Hier geht es ja nur um die Bedeutung der Namen. Caesarea ist die Stadt des Höchsten, bis er in den Himmel kommt. Geschwister, wir werden bei dem Herrn sein. Wir werden unseren Heiland sehen. Freust du dich darauf? Und wir werden Gott sehen. Als der Jesaja, der hat Gott nicht gesehen, der hat nur den Saum seines Gewandes gesehen. Was geschah da? Er sagt, weh mir, weh mir. Johannes, der große, herrliche Apostel Johannes, den wir so sehr lieben, sieht den auferstandenen Herrn verherrlicht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Nicht so locker von Gott sprechen, Leute. Das ist eine heilige Sache. Aber dann, in unserem neuen Leib und verherrlicht, werden wir Gott schauen. Gut? Denn wir werden ihn sehen, wie er ist, den Vater. Was wird das für eine Herrlichkeit sein? Wir gehen jetzt wieder nach Hause, nachdem wir jetzt noch ein Lied gesungen haben, gebetet haben und Rudolf uns noch gesegnet hat. Du, und dann fängt die neue Woche an, die hat heute schon angefangen, ist ja der erste Tag der Woche, und dann geht es wieder in den Alltag. Wie geht es in den Alltag? Menschen, die berufen sind, die Herrlichkeit Gottes zu schauen, mitten in einer Dunkelheit, die um uns her sich ausbreitet, immer mehr. Lass uns beten. Vater, wie wunderbar ist doch die glückselige Hoffnung und Erwartung der Erscheinung unseres großen Heilandes und Gottes, Jesus Christus. Wie herrlich ist doch das. Und geh mit uns, Herr, auch weiter. Lass uns diese Dinge im Herzen behalten, dass wir Menschen sind, durch die du verherrlicht wirst. Bis zu dem Augenblick, wo du kommst. Und dann wirst du auch in uns verherrlicht werden. So sagt es uns der zweite Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 10. Du wirst verherrlicht in deinen Heiligen und bewundert in denen, die geglaubt haben. Herr, hab Dank für all das. Amen.